HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Eine Sektenchefin lässt ein Kind qualvoll ersticken. Jetzt, rund 30 Jahre später, wird sie in Hanau zu lebenslanger Haft verurteilt. Die 73-jährige Hanauerin Sylvia D. gilt als Anführerin einer Sekte und im August 1988 hat sie einen 4-jährigen Jungen qualvoll sterben lassen. Das Urteil des Hanauer Landgerichts lautet Mord. Der 4-jährige Junge soll auch nicht das einzige Opfer von Sylvia D. gewesen sein. Zeugen berichten, dass sie weitere Kinder gequält habe. Wolfgang Hettflasch über die Hintergründe.
Das Kind war damals im Haus der Angeklagten auf ihr Geheiß in einen Leinensack eingeschnürt und im Badezimmer abgelegt worden. Dort war der Junge an seinem Erbrochenen erstickt. Sylvia D. war in unmittelbarer Nähe, als er schrie und schließlich verstummte. Sie tat nichts. Der Vorsitzende Richter Peter Grasmück wandte sich bei der Urteilsbegründung direkt an die Angeklagte und sagte, sie wussten um die lebensbedrohliche Situation und haben den Tod willentlich in Kauf genommen. Oberstaatsanwalt Dominik Mies sagte nach der Urteilsverkündung,
der Tod des Kindes war hier ganz recht, weil sie das Kind als Reinkarnation Hitlers, als Machtsadist und als von den Dunklen besessen angesehen hat. Der Junge war für die Angeklagte in der Gemeinschaft ein Störfaktor und diesen Störfaktor wollte die Angeklagte beseitigen.
In den 80er Jahren haben Sylvia D. und ihr inzwischen verstorbener Mann Walter eine kleine Gruppe von Anhängern um sich geschart, darunter auch die Eltern des kleinen Jan. Die Mitglieder dieser Gemeinschaft sind überzeugt, in Träumen werde Sylvia D. Gottes Wille offenbart. Etliche Zeugen haben im Verfahren berichtet, die Angeklagte habe vor allem gegenüber den Kindern der Gruppe psychische und physische Gewalt ausgeübt. Der Prozess hat seltene Einblicke ins Innenleben des bizarren Kults gewährt, so habe die Tat hergeleitet und erklärt werden können, sagt Oberstaatsanwalt Mies.
Deswegen musste man das komplette Umfeld aufarbeiten, man musste verstehen, wie ist es überhaupt zu dieser Gemeinschaft gekommen, welche Gepflogenheiten haben in dieser Gemeinschaft geherrscht. Und ohne dieses Verständnis hätte man das Urteil aus meiner Sicht heute nicht fällen können.
Richter Grasmück sprach in seiner Urteilsbegründung von täglichen Torturen, denen der kleine Jan in der Obhut der Angeklagten ausgesetzt gewesen sei. Aus Aussagen, Tagebuchnotizen und abgehörten Telefongesprächen geht hervor, dass der 4-Jährige getreten und geschlagen wurde. Er musste stundenlang auf dem Töpfchen sitzen, wurde kalt abgeduscht, wenn er in die Hose machte und bekam so wenig Essen, dass er zum Zeitpunkt seines Todes stark unterernährt war. Sylvia D. hat das Kind unter anderem als machtsadistisches Schwein und Reinkarnation Hitlers bezeichnet. Das Martyrium des Jungen hatte nach Überzeugung des Gerichts auch ganz banale finanzielle Gründe. Oberstaatsanwalt Mies.
Die Kammer hat in der Urteilsbegründung dargestellt, dass in der Gemeinschaft kolportiert wurde, dass durch den Tod von Jan die Eltern sich der kompletten Arbeit zugunsten des Alten widmen konnte. Der Alte ist der Gott in dieser Gemeinschaft und dementsprechend ging es dann auch um einen wirtschaftlichen Zuwachs.
Die Verteidiger von Sylvia D. haben bereits angekündigt, in Revision zu gehen. Verteidiger Peter Hovestadt sagte zum Urteil,
nach den Beweisbeschlüssen, wo sich die Kammer ja im Hinblick auf die Zeugenaussagen schon ziemlich festgelegt hat, hat uns das Urteil jetzt im Endergebnis nicht so übermäßig überrascht, was ja nicht heißt, dass wir es richtig finden.
Gegen Sylvia D. erging ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Sie wurde nach der Urteilsbegründung aus dem Saal geführt und in eine Haftanstalt gebracht.
Vor mehr als 30 Jahren hat eine mutmaßliche Sektenchefin einen 4-jährigen Jungen qualvoll ersticken lassen. Jetzt hat sie das Hanauer Landgericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Wolfgang Hettfleisch hat uns über den Fall informiert. Im Frühjahr ist auf den Balkonen für sie geklatscht worden. Geklatscht für die vielen Pflegekräfte, die so vieles am Laufen gehalten haben während des Corona-Lockdowns. Doch Applaus reicht den Pflegerinnen und Pflegern nicht. Sie wollen lieber eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Genau dafür haben sie jetzt gestreikt. Sie wollen 4,8% mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat. HR-Reporter Jonas Schulte war bei den Streiks dabei.
Mit Ratschen in der Hand, die weißen Streikwesten übergestreift und die roten Corona-Masken über Mund und Nase gezogen. So sind etwa 80 Mitarbeiter des Klinikums Höchst zum Streik gekommen. Sie wollen mehr Geld. Auch Elke Simmons, Stationsleiterin im Klinikum Höchst.
Der Schuh drückt. Also gerade wenn Sie in Ballungsraumgebieten wie Frankfurt leben, wir haben eine hohe Miete. Ja, wir müssen auch irgendwie zusehen, wie wir überleben. Wir sind immer parat, wir müssen einspringen, wir machen Überstunden, das wird immer eigentlich vorausgesetzt. Aber irgendwann ist auch mal die Erschöpfung angesagt.
So geht es vielen der Streikteilnehmer. Um 9:30 sind sie dann aufgebrochen vom Klinikum Höchst zur Adickesallee in Frankfurt. Da sind sie dann mit Streikenden von anderen Betrieben zu einem Demonstrationszug zusammengetroffen. Das Ganze natürlich unter Corona-Bedingungen. Betriebsrat Stefan Morsche.
Abstandsregeln ist ganz klar, Mund-Nasen-Bedeckung. Und bei der Streikerfassung ist es so, dass wir den Kolleginnen immer einen Kuli geben. Der wird dann danach desinfiziert. Durch die Abstandsregeln ist natürlich dann auch zeitaufwendiger das Ganze. Und wir pfeifen nicht, wir machen Trillern mit so Ratschen. Ne?
Klar, mit Maskenpfeifen ist natürlich auch schwierig. Außerdem bläst man so zu viele Aerosole in die Luft. Deshalb ist es heute Morgen beim Ratschen geblieben. So eine richtig beeindruckende Kulisse war es also nicht. Auch nicht beim Demonstrationszug mit rund 250 Teilnehmern. Aber kreativ. Über die Frankfurter Adickesallee haben sie zum Beispiel ein Patientenbett geschoben mit der Aufschrift "Ich bin ein Patient, keine Fallpauschale". Kreativ müssen die Pflegekräfte auch sein. Denn mit ihren Forderungen, 4,8% mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr, sind sie bisher bei den Arbeitgebern auf taube Ohren gestoßen. Georg Schulze von der Gewerkschaft Verdi.
Wer im Krankenhaus arbeitet, im Frühjahr beklatscht worden ist, der erwartet eigentlich auch, dass sich das irgendwann mal in Geld auszahlt. Das haben wir bisher nicht. Ne? Und letztendlich ist es auch so, wir bräuchten dringend auch mehr Kolleginnen in der Pflege. Und das geht eigentlich nur, wenn die Arbeitsbedingungen besser sind. Und ich glaube, die Arbeitgeber sind jetzt am Zug, müssen sich bewegen. Und deswegen sind wir jetzt auf die Straße gegangen. Und die Unterstützung ist groß.
Die Arbeitgeber dürfte der Streik heute kaum beeindruckt haben. In den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen läuft der Betrieb weitestgehend normal. Die Personalsituation ist vergleichbar mit einem normalen Wochenende. Nur geplante Operationen wurden verschoben. Diesen Notfallplan hat die Gewerkschaft Verdi mit den Krankenhäusern vereinbart. Eine Art Zugeständnis. Und trotzdem wollen die Streikenden nicht locker lassen, denn sie haben eine ganz klare Forderung.
Wir möchten eigentlich nur, dass endlich mal erkannt wird, Pflege ist nicht nur in Krisensituationen wichtig, sondern wir sind immer wichtig. Und wenn Politiker meinen, sie können einmal im Bundestag aufstehen und klatschen, damit fühlen wir uns einfach nur verarscht. Weil man kann klatschen, aber wir wollen auch Taten sehen.
Mehr Geld statt Applaus, das fordern die Pflegerinnen und Pfleger mit ihren Warnstreiks. Jonas Schulte hat uns darüber informiert. In vielen Städten gibt es relativ nah an der Stadtmitte schöne alte Gründerzeitviertel. Zum Beispiel Bessungen in Darmstadt, das Wiesbadener Westend oder das Nordend in Frankfurt. Die Altbauten sind beliebt bei den Mietern, aber auch bei Investoren, denn die wittern das große Geschäft. Alte Häuser aufkaufen, aufwendig sanieren und dann die einzelnen Wohnungen als Luxusobjekte teuer verkaufen. Da winken große Renditen. Nur, was passiert mit den alten Mietern? Die Frankfurter Schriftstellerin Ria Endres hat darüber ein Buch geschrieben. Mehr dazu von hr-Inforeporter Tobias Lübben.
Ria Endres wohnt im Frankfurter Nordend. Die Schriftstellerin bewohnt dort eine behagliche Altbauwohnung. Die Miete ist erschwinglich. Noch. Aber vor 2 Jahren wurde das Haus von einer Immobiliengesellschaft gekauft. Und die möchte, glaubt Endres, mit der Immobilie Geld machen, die Wohnungen teuer weiterverkaufen. Was wird dann aus ihr?
Plötzlich komme ich mir so vor, als hätte ich fast schon Schuld auf mich geladen, weil ich hier noch als Mieterin wohne. Ich bin keine nette, freundliche Mieterin mehr für den Investor, sondern es wäre im Grunde genommen sehr gut, wenn ich weg wäre.
Denn eine freie Wohnung lässt sich besser vermarkten als eine mit Altmietern. Den Druck, den Endres empfindet, spüren im Moment viele im Nordend. Auch die junge Mutter Anne Mattes.
Für uns persönlich heißt es ganz klar, dass wir zwangsläufig aus diesem Stadtteil verdrängt werden, weil wir uns die Mieten nicht leisten können für eine größere Wohnung. Wir wohnen im Moment auf 72 Quadratmetern, möchten noch ein zweites Kind haben und das bedeutet, dass wir hier wegziehen müssen.
Viele, die das Nordend seit Jahrzehnten ihr Zuhause nennen, können es sich nicht mehr leisten, müssen weg. Und das betrifft auch Menschen, die gar nicht mal so schlecht verdienen. Zum Beispiel Claudius Zentner, der für eine Bank arbeitet. Auch sein Haus wurde von einer Immobiliengesellschaft erworben und gleich mal komplett eingerüstet. Seit über einem Jahr verstellt ihm das Baugerüst den Blick.
Das Baugerüst ist gestellt worden, aber es erfolgen keine Bautätigkeiten. Und das schon über einen langen, langen Zeitraum. Und da stellt sich dann wiederum die Frage, warum ist das so?
Sein Verdacht? Er und die anderen Mieter sollen vergrault werden. Der neue Eigentümer hat auch schon eine Mieterhöhung angekündigt. Für viele im Haus wäre die Wohnung dann unbezahlbar. Die Immobiliengesellschaft erklärt auf hr-Anfrage, es müsse nur mal einiges am Haus gemacht werden. Es seien zum Beispiel Leitungen marode. Das Baugerüst sei leider zunächst falsch aufgebaut worden, aber das werde nun behoben. Dass man mit Mietern so umspringen kann, erklärt sich Claudius Zentner mit der Marktlage.
Also man nutzt die Situation, dass der Zustrom nach Frankfurt jedes Jahr, ich glaube, so rund 20.000 Leute sind. Und deswegen natürlich dann auch der Wohnungsmarkt immer angespannter und angespannter wird.
Angespannt aus Sicht der Mieter, lukrativ aus Sicht der Investoren. Denn wenn die alten Mieter weg sind, finden sich im Moment schnell neue Mieter oder noch besser solvente Käufer. Menschen wie Sie stören da nur, glaubt die Autorin Ria Endres. Es
sind ja ganz normale Menschen, die ganz normal leben, die ein Einkommen haben, die arbeiten. Was passiert mit denen? Alle verschwinden? Wohin?
Gentrifizierung im Frankfurter Stadtteil Nordend. Ein Bericht war das von Tobias Lübben. Mehr zum Thema gibt es auch im hr-Fernsehen. Das Magazin Hauptsache Kultur zeigt die Reportage Hau ab oder zahl, Wohnen in Deutschland. Diese Reportage ist auch online in der ARD-Mediathek. Immer mehr Menschen lassen sich Waren einfach nach Hause liefern, gerade in Corona-Zeiten. Ja, und die Folgen sind auch schon sichtbar. Es gibt mehr Lieferverkehr. Besonders für die Städte bedeutet das, Transporter müssen in zweiter Reihe parken, es gibt mehr Emissionen und mehr Lärm. Eine Antwort auf diese Probleme könnten Flugdrohnen sein, die Waren dann von A nach B transportieren. An solchen Flugdrohnen arbeitet schon erfolgreich ein Darmstädter Start-up-Unternehmen. Das haben Studenten vor 3 Jahren gegründet. hr-Info-Reporter Raphael Stübig hat mal so eine Flugdrohne steigen lassen.
Pakete, Pillen oder auch Pizza. Lasten bis zu 6 Kilogramm kann die momentane Wingcopter-Generation problemlos liefern, auch über weite Strecken von über 100 Kilometern. Denn nach dem Senkrechtstart schwenkt die Hybriddrohne die Rotoren um 90 Grad und gleitet dann auf Flügeln mit dem Tempo eines Propellerflugzeugs. Unternehmenssprecher Thomas Dreiling.
Wir liefern damit unter anderem Medikamente oder andere medizinische Produkte in entlegene Gegenden. Denken aber natürlich auch in Richtung Paketlieferungen.
Auf der Südseeinsel Vanuatu zum Beispiel hat die Hightech-Drohne bereits monatelang bei einem Pilotprojekt Impfstoffe geliefert und auch Laborproben vom Merck-Stammsitz in Darmstadt ins Werk nach Gernsheim. Mit einer Sondergenehmigung für den Drohnenflug außer Sichtweite. Ab dem kommenden Jahr wird es in der EU dafür einheitliche Regeln geben, sagt Ansgar Kadura, Gründungsmitglied bei Wingcopter.
Und der große Durchbruch dabei ist eigentlich, dass das in ganz Europa anerkannt wird und dass man als Hersteller und Drohnenbetreiber auch weiß, was man machen muss, damit man solche Genehmigungen bekommt.
Mit kommerziellen Spielzeugdrohnen hat das nichts mehr zu tun. Wingcopter sieht sich auch als Luftfahrtunternehmen, das seit Jahresbeginn gemeinsam mit dem US-Paketdienst UPS auch die nächste Wingcopter-Generation entwickeln will.
Damit man in den USA, aber auch weltweit wirklich Drone Delivery, also den Einsatz von Lieferdrohnen, in die Realität umwandeln kann, auch mit den Regeln, die es eben gibt in der Welt für den Einsatz von Drohnen, auch fliegen kann.
2,5 Jahre lang musste sich das Darmstädter Studenten-Startup selbst finanzieren. Seit kurzem ist aber auch ein Investor aus Singapur mit an Bord, der Wingcopter mit einem Millionenbetrag noch mehr Auftrieb geben will.
Seit der Gründung 2017 hat sich tatsächlich sehr, sehr viel getan. Über 2,5 Jahre haben wir unser Team aufgebaut, dann kamen die ersten Investoren rein und inzwischen sind wir vom Team her auf 100 Mitarbeiter bald angewachsen. Und damit sind wir tatsächlich auch schon im Mittelstand fast angekommen.
Ein Ende des Höhenflugs von Wingcopter ist nicht in Sicht und auch am Himmel über Hessen sind die Transportdrohnen made in Darmstadt längst keine Vision mehr.
Ein Darmstädter Start-up arbeitet an Flugdrohnen, die als Transportmittel für Waren eingesetzt werden könnten. Wie die genau funktionieren, das hat sich unser Reporter Raphael Stübig angeschaut. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus unserem Bundesland gibt es auch wie immer auf hessenschau.de.